Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
So, wir kuscheln wieder.
Team Tonträger präsentiert Sampler Stories. Julia Röhl und Björn Strössner über die besten, naja, sagen wir mal, die interessantesten Sampler der Popgeschichte. Diesmal
Kuschelrock Seite 4 bis 6.
Gibt's nicht nur als Podcast pur, sondern auch mit Musik. Alle Infos auf samplerstories.de.
Hallo, jawohl, die Plattenseiten 4 bis 6 klingen tatsächlich insgesamt romantischer. Der Kuschelrock-Beginn war ja sehr holprig, mit Fehltrennungsschmerz, einer Kriegstragödie, Heroinhandel war auch dabei. Irgendwie ist es von Kuschelrock zu einem Tarantino-Film gar nicht mal so weit.
Kommt drauf an, mit wem du den Kuschelrock hörst, würde ich persönlich jetzt sagen. Du bist wahrscheinlich immer so einer, wenn eine Frau Kuschelrock aufgelegt hat, bist du aufgestanden und gegangen mit den Worten, nö, zu Genesis knutsche ich nicht, das passt textlich nicht.
So weit kam es nicht, schon gleich gar noch nicht 1987 bei Folge 1. Aber das, was du beschreibst, hätte durchaus sein können, ja, gebe ich zu, fühle ich mich ertappt.
Und trotzdem ist Kuschelrock eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, gehört in jeden guten Haushalt, finde ich.
Und immer ganz geschickt beworben. Das war ein Deal mit der Bravo. Die hat immer ausführlich über die neue Kuschelrock berichtet, so kurz vor Weihnachten.
Und auch immer ein ganz ästhetisches Foto drauf von so einem jungen Liebespaar, gerne schwarz-weiß und ganz verträumt.
Und 10 Jahre später spielten sie dann im Rosamunde-Pilcher-Film mit als Heuballen im Pferdestall. Nein, aber das Cover hat auch einer der namhaftesten deutschen Fotografen geknipst, Jim Rakete. Und das war wirklich so ein Stil, der in den späten 80ern, frühen 90ern sehr angesagt war. Ich kann mich eben erinnern, dass die Mädchen in meiner Klasse auch immer so ähnliche Poster irgendwo bestellt haben. Und die hingen dann immer in deren Zimmer, neben dem traurigen Harlekin und dem Sonnenuntergang.
Da passte das Kuschelrock-Cover doch wunderbar dazu.
Auch wenn es meistens durch den Aufkleber dreifache LP für 29,90 Mark unverbindliche Preisempfehlung zerstört worden ist.
Aber 3 LPs für 15 €, das kriegst du heute nicht mehr so im Secondhand.
Und wenn wir jetzt mal den Faktor kuschelig weglassen, die Mischung für das Geld ist dann wirklich auch sehr geschickt. Also wenn wir uns eben nochmal zurückversetzen in den Herbst 1987, als die erste Kuschelrock rausgekommen ist, da war das wirklich eine gute Mischung aus aktuellen Hits und Evergreens. Und das war eben wiederum auch das Interessante an der Zeit. Viele Oldies waren damals auch gerade wieder aktuelle Hits.
So, reicht jetzt auch wieder, jetzt leg hier endlich mal Seite 4 auf.
Der Anfang wird dich sehr freuen. Es geht nämlich gleich los mit einer ESC-Legende. Du bist ja großer Eurovision Song Contest-Fan.
Yay!
Aber kennst du da noch Johnny Logan und Hold Me Now? Es war ja doch so ein bisschen vor deiner Zeit.
Ja, tatsächlich war Johnny Logan im ESC-Kontext mir jetzt schon so ein Begriff, aber hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau auf der Uhr, auch nicht mehr welcher Song und so weiter. Also kannte ich jetzt nicht mehr so richtig. Aber für mich ist dieser Song wirklich der Inbegriff von Kitsch. Also der trieft und schmalzt an jeder Ecke.
Was eben auch beweist, du darfst schon schnulzen, aber du musst es halt mit voller Überzeugung tun. Und das macht Johnny Logan hier, denn seine Geschichte ist ja, also heute kann man sagen Happy End, denn er ist eine irische ESC-Legende. Er hat 2-mal als Sänger gewonnen und 1-mal auch als Komponist. Und der erste Sieg Anfang der 80er mit What's Another Year, ja, danach ging es erstmal bergab. Karriere ging nicht mehr so wirklich voran. Auch privat gab es da ordentlich Stunk mit seiner Frau. Dann zieht er sich eben in die Türkei zurück und dann schreibt er diesen Song Hold Me Now, um sie wieder zurückzugewinnen. Und dann läuft wieder alles wunderbar.
Ja, ich muss wirklich sagen, der Song hat mich maximal abgeholt, jetzt so zu Beginn der Seite auf der Kuschelrock-LP. Also ich meine, das ist doch der Inbegriff von Schlafzimmermusik, oder?
Johnny Logan wohnt übrigens auch in unserer Nähe. Der ist jetzt im Münchner Dunstkreis bei Hofolding, hat er sein Zuhause. Muss er jetzt Angst haben, dass du da bei ihm vor der Tür stehst? Ding Dong, ich bin Julia von Team Tonträger, großer ESC-Fan. Hallo.
Ja, ich glaube, die Sorge braucht er jetzt nicht unbedingt haben. Tatsächlich, da komme ich vielleicht im Laufe dieser Folge jetzt auch noch ein paar Mal drauf zu sprechen. Ich habe jetzt auch einen leichten Kuschelrock-Overload, ehrlich gesagt. Es ist alles sehr repetitiv und ich habe es ehrlich gesagt zum Ende nicht mehr so ganz gepackt. Ich war echt so ein bisschen, okay, noch 3 Songs, ich halte durch. Also so eine Kuschelrock-LP, da muss man schon wirklich einen langen Atem für haben und da muss man es auch hart lieben. Ich bin da definitiv nicht das Fangirl dafür.
Du verwechselst gerade Kuschelrock mit 50 Shades of Grey, ja? Weil da muss man es hart lieben. Okay. Johnny Logan hat gerade ein interessantes Projekt auch gemacht, musikalisch. Da geht es um einen Song für mehr Solidarität mit Senioren. Nach dem Motto, Ältere sind nur älter, sie sind nicht tot, sie sind wundervoll. Also will damit motivieren, dass man auch mal dem älteren Nachbarn was vom Einkaufen mitbringt oder sonst irgendwie hilft.
Trifft er ja gerade wieder einen Nerv in Corona-Zeiten, würde ich sagen.
Und um deine Kuschelrock-Lethargie aus dir rauszukriegen, reden wir noch mal kurz über den Eurovision Song Contest. Da war 1987 tatsächlich ein recht erfolgreicher Jahrgang, auch in den Charts, weil oft ist ja Eurovision Song Contest einmal gehört und dann wieder vergessen. Aber 1987 waren die Top 3 tatsächlich auch große Hits in Deutschland. Eben der Sieger Johnny Logan, Hold Me Now. Dann Platz 2 aus Deutschland, Wind, lass die Sonne in dein Herz. Da ist auch schon ein Typ von Milli Vanilli mit auf der Bühne rumgesprungen, bevor er dann ein Jahr später selber ein großer Star geworden ist.
Ei, ei, ei.
Und Platz 3 kam aus Italien, Umberto Tozzi und Raff mit Gente di Mare. Auch bei uns dann ein großer Sommerhit.
Ja, schön.
So, bist jetzt wieder wach.
Absolut. Aber ich werde jetzt gleich noch wacher, auch wenn man es aufgrund des Songs nicht vermutet. Jetzt kommt nämlich Janet Jackson mit
Let's wait a while.
Ja, jetzt natürlich nicht der fetzigste Janet Jackson Song, aber ich mag Janet Jackson einfach unglaublich gerne, von Kopf bis Fuß. Ich finde die einfach sowohl stylisch als auch von der Personality und ihre Musik einfach großartig. Habe ich auch viele Kindheitsverbindungen zu, weil meine Mama auch wieder großer Janet Jackson Fan war und ich da immer fleißig zu Janet Jackson Musikvideos getanzt habe mit meiner Schwester und Lena Meyer-Landrut. Und jetzt auch nicht zuletzt Wait a Little While, aber ganz, ganz tolle Erinnerungen an Janet Jackson habe ich.
Du hast mit Lena Meyer-Landrut zu Janet Jackson getanzt.
Ja.
Gibt es davon Aufnahmen? Ich will das sehen, ich will das hochladen auf unsere Seite.
Nein, nein, gibt es nicht. Die bleiben unter Verschluss.
Da unterhalten wir uns irgendwann nochmal drüber, aber jetzt erstmal Let's Wait a While. Eher gehaucht als gesungen und der Gegensatz zu Nasty. Das ist so ein Phänomen, du hast doch auch irgendwie so einen Kram mit Medien studiert, oder? Da hättest du deine Magisterarbeit drüber schreiben können, dass so Künstler wie Britney Spears oder Christina Aguilera textlich ja schon immer so, holla, also wie bitte? Meinen Sie mich, gell, Frau? Aber dann doch irgendwie immer so ein Image, ja, nee und bitte nicht. Und ist ja auch in Ordnung, so hinter diesem All You Nasty Boys einfach mal so eine Nummer zu setzen, die dann so sagt, oh nee, jetzt warte mal noch ein bisschen, auch wenn wir gerade Kuschelrock hören zusammen hier im Schlafzimmer, aber ich lasse meinen Pulli doch mal noch an. Ist auch in Ordnung.
Ja, aber der Song passt auch super auf das Kuschelrock, finde ich, so von der Atmo her, von der Anmutung her, der läuft auch gut im Hintergrund so mit, finde ich, regt jetzt nicht sonderlich auf, lenkt nicht ab, trotzdem schön, passt.
Was? Bin eingeschlafen bei Janet Jackson.
Bist du kurz weggepennt? Okay.
Nein.
Vielleicht weckt dich Chicago wieder auf?
Mhm.
Hard to say I'm sorry? Bist du da wieder am Start?
Ich habe auf jeden Fall wieder jede Menge Nerdfacts zu dem Song.
Na, dann hau mal raus.
Peter Cetera, den Sänger, hatten wir ja schon solo im ersten Kuschelrock-Teil. Und eigentlich müsste auf der Nummer nicht Chicago stehen, sondern Toto. Denn die drei großen Herren von Toto, Steve Lukather, David Page und Steve Porcaro, die sind Top-Studiomusiker, waren ja auf vielen berühmten LPs zu hören, zum Beispiel auch auf Thriller. Und dementsprechend haben auch Chicago gerne auf ihre Dienste zurückgegriffen. Wobei, das muss ich gleich relativieren, gerne war es wohl nicht. Also die Stimmung in der Band war dann doch recht schlecht, weil auch bei Chicago ja ganz gute Musiker spielen. Und plötzlich kommt da die Mannschaft von Toto daher und spielt dann da alles prima ein. Außerdem ist das natürlich wieder Musik aus einem Film, den du nicht gesehen hast. Aber in diesem Fall bist du bei der Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten dabei. Der Film heißt Summer Lovers. stammt eben aus dem Jahr 1982, wie Hard to Say I'm Sorry. Es ist eine erotische Liebesgeschichte mit Daryl Hannah. Und dieser Film war mit 12 Jahren Verspätung zum ersten Mal in Deutschland zu sehen im Nachmittagsprogramm von Kabel 1. Ein erotischer Film im Nachmittagsprogramm, da weißt du schon, es ist wahrscheinlich erotischer, mir dabei zuzugucken, wie ich meine Socken aus der Waschmaschine hole.
Ja, klingt auf jeden Fall so. Aber er passt vielleicht auch dann wieder zum Song. Also findest du den nicht saunervig? Ich finde Hard to Say I'm Sorry wirklich einen saunervigen Song tatsächlich. Die jaulen mir einfach zu sehr. Und auch das finde ich wieder nicht so richtig passend, um mich in Stimmung zu bringen, to be honest.
Es ist halt If You Leave Me Now in grün.
Ja.
Wenn man es positiv formulieren will, Chicago bleiben ihrem Erfolgsrezept treu. Hätte ich jetzt so in die Platteninformationswaschzettel geschrieben, wenn ich Platteninformationswaschzettel schreiben würde. Aber es ist doch mal schön zu sehen, sonst erzählen wir hier ja immer, der Song ist wegen eines Films ein Hit geworden, hier trotz des Films. Und wer weiß, vielleicht gibt der Soundtrack von Summer Lovers auch mal eine schöne Sampler-Story-Folge her, denn es ist wirklich ein cooler 80er-Sampler.
Wenn du das sagst.
Vertrau mir, sonst muss ich doch Plattenfirmenwaschzettel schreiben.
Der nächste Song ist auch schon wieder ein altbekannter Vertrauter. Genesis sind mal wieder mit drauf, mit Carpet Crawlers.
Nur diesmal singt eben Peter Gabriel und nicht Phil Collins.
Ganz genau. Phil Collins hatten wir schon auf der ersten Platte, sowohl solo als dann auch mit Genesis schon mal zusammen. Und jetzt eben Genesis mit Frontmann Peter Gabriel.
Aus dem Kultalbum The Lamb Lies Down on Broadway von 1974. Wirklich einer der großen Klassiker der Rockgeschichte.
Finde ich einen coolen Song. Ich fand es ehrlich gesagt interessant, dass der auf der Platte ist. Es hat mich ein bisschen gewundert. Ich finde, der fällt schon so ein bisschen raus. Und ich finde ihn auch recht experimentell tatsächlich. Passiert auch recht viel und würde mich jetzt auch eher ablenken irgendwie. Also das ist was, da konzentriere ich mich jetzt drauf auf so eine Musik. Und finde ich, passt nicht so ins Kuschelrock-Motiv irgendwie.
Ah, du bist dann eher so, halt, Moment, wir müssen das Knutschen kurz unterbrechen. Ich will jetzt Genesis in Ruhe hören.
Ja, so ein bisschen vielleicht.
Ja, und natürlich kann man da auch mal viel in die Texte reininterpretieren. Und wie formuliere ich das jetzt? Wir sind ja hier so FSK 12, ne? Also es gibt durchaus eine Interpretation von The Carpet Crawlers, die so FSK 16 bis FSK 18 wäre. Wenn Sie verstehen, was ich meine, Gnefrau.
Ah, selbstverständlich, der Herr.
Und dann kommen wir von einem Klassiker zu einem aktuellen Hit, zumindest aus der Perspektive von November 1987, Gregory Abbott mit Shake You Down. Eben so ein Soul-Schleicher, One-Hit-Wonder, aber wer seine Vinyl-Singles alphabetisch sortiert hat, der hatte eben Gregory Abbott immer ganz vorne. A und Doppel-B. Kam dann gleich hinter ABBA.
Stimmt. Ich finde es aber einen recht coolen Song, hat mir gefallen auf der Platte, ich kannte es jetzt nicht. Fand ich aber fand ich gut für die Stimmung, hat reingepasst. Bisschen sehnsüchtig, so ein bisschen träumerisch, aber schon recht positiv und fröhlich von der Anmutung her. Aber ich hatte auch ein bisschen, ich kann mir nicht helfen, so ein Boyband-Feeling irgendwie. Ich hatte so Boyband-Vibes schon wieder.
Ja, natürlich ist das so ein Sound, den dann auch in den 90ern so Boys to Men und sowas aufgreifen.
Das dachte ich mir.
Es ist natürlich die Frage, warum heißt dann die Platte Kuschelrock, weil wir sind ja jetzt schon sehr in der souligen Ecke. Aber dazu kommen wir auch gleich noch. Und wir bleiben nämlich sehr soulig und es wird wieder ein großer Klassiker hier kommen beim Kuschelrock. The Drifters mit Under the Boardwalk.
War für mich jetzt eher so ein Sommerhit tatsächlich. Ich hatte sofort so ein Sommerfeeling, Strand, so ein bisschen hawaiianisch irgendwie. Und ich dachte mir so, jawollo, let's dance. Aber nice.
Ja, ich würde wiederum sagen, ich finde es auf Kuschelrock genauso viel platziert wie auf einem Sommersampler. Nein, wenn man die Entstehungsgeschichte des Songs kennt aus den 60ern, sehr tragisch. The Drifters wollten ins Studio gehen, den Song aufnehmen und dann kam die Nachricht, euer Sänger Rudy Lewis ist gestorben. Die Band erstmal unter Schock, aber ja, es muss ja doch, the show must go on. Also Studio war gebucht, sie konnten die Aufnahme nur einen Tag verschieben. Also durfte Johnny Moore vor ans Mikrofon. Und irgendwie, wenn man dann diese Geschichte kennt und dann schon merkt, okay, da ist eine Leidensgeschichte, eine echt erlebte Leidensgeschichte dahinter, dann wirkt er eigentlich gleich nochmal dramatischer und das macht auch für mich so diese Version von The Drifters so bemerkenswert im Vergleich zu den vielen Coverversionen, die es davon gibt. Unter anderem auch von Bruce Willis.
Ja, verstehe ich total. Ist halt so ein krasser Clash zwischen der Geschichte, die hinter dem Song irgendwie steckt oder was da halt drumherum passiert ist und was dieser Song irgendwie für eine Anmutung hat. Schon ganz schön krass mit der Hintergrundgeschichte.
Und jetzt wechseln wir schon wieder die Stilrichtung hier bei Kuschelrock. Jetzt waren wir gerade so bei dem großen Soul-Klassiker und zack, sind wir aus den 60ern wieder in den 70ern und beim, ja, sagen wir mal, Classic Rock im weitesten Sinne.
Fast so ein bisschen Glamrock ist das, oder?
Cockney Rebel mit Sebastian. Wieder so dieses Gefühl, das auch bei The Carpet Crawlers oder bei A Whiter Shade of Pale entsteht. Entweder du schmust dazu oder du zerlegst den Text, holst irgendwie das Oxford Dictionary raus und übersetzt und interpretierst dir einen Wolf.
Ja, also ich fand den Vergleich jetzt gar nicht mal so nett von dir gerade, weil diesen Song finde ich einfach sowas von grauenvoll. Es tut mir echt leid, aber ich finde, der hat weder was auf dieser Platte zu suchen, noch kann ich dem ehrlich gesagt sonderlich viel anderes abgewinnen. Hab's gar nicht gecheckt. Kann ich leider gar nichts zu sagen, denn hat gar nicht mein Feeling getroffen.
Aber ich glaube, dass in den 70er Jahren wirklich viele dazu geschmust haben, denn es gibt viele Leute in meinem Alter, die Sebastian heißen. Also das hatte irgendwie wohl schon Eindruck gemacht. Dann wechsle ich mal Platte, ne? Seite 4 ist durch, wir kommen zu Seite 5. Können uns ja nochmal die Frage stellen, warum heißt Kuschelrock eigentlich Kuschelrock? Weil okay, Sebastian war jetzt recht rockig, aber ansonsten ist da viel Soul, viel Pop drauf. Das Geheimnis liegt in Hessen. Beim Hessischen Rundfunk, bei HR3, gab es eine Radiosendung in den Abendstunden, die hieß Kuschelrock. Und dann hat die Plattenfirma CBS mal gefragt, naja, habt ihr doch bestimmt nichts dagegen, wenn wir so ein kleines Album rausbringen. Das nennen wir mal Kuschelrock, ist ja, habt ihr nichts dagegen, oder? Haben die beim HR gesagt, ja, ja, macht ruhig. Und am nächsten Tag kam dann ein Brief, ihr müsst eure Sendung umbenennen, weil wir haben gerade mal alle Namensrechte für Kuschelrock, für alle Verwendungen uns gesichert.
Scheiße gelaufen.
Deswegen gibt es heute noch ein paar große Radiohelden in Hessen. Ich glaube, Thomas Koschwitz gehört auch dazu. Die sind noch ein bisschen stinkig, wenn sie heute den Begriff Kuschelrock hören.
Verstehe ich.
Deswegen müssen wir eigentlich aufpassen, weil ich habe ja in der vergangenen Folge angefangen, den Begriff Edelpop immer einzuführen für die meisten Songs, die bei Kuschelrock drauf sind. Vielleicht sollte ich mir den jetzt noch schnell sichern lassen, dass nicht irgendjemand daherkommt und hier die Kuschelrock-Reihe ablöst mit Edelpop.
Besser ist es, Björn. Und der erste Song auf der neuen Seite, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Toll, oder?
Und auch wieder ein Oldie, der damals wieder in den Charts war, wegen der Jeans-Werbung. Und jetzt kann man natürlich nichts sagen, das ist jetzt wirklich Kuschelmusik.
Ja, also ich finde auch, das ist der Inbegriff davon. Das trifft total fast ein bisschen überraschend, dass der Song erst so spät auf der Platte kommt. Wäre auch ein guter Opener. Das ist ein Volltreffer.
Da sagst du ganz romantisch, das ist ein Volltreffer.
Ganz genau so. Bestimmt auch ein sehr, sehr beliebter Hochzeitssong, oder? Also, es ist immer so in meinem Kopf. Für mich ist es so der classy Hochzeitssong. Und jetzt kommen wir leider zu einem sehr grauen Kapitel in meinem Musikliebhaber-Katalog. Peter Gabriel mit Kate Bush und Don't Give Up.
Peter Gabriel schon wieder.
Ja, gegen Peter Gabriel habe ich jetzt erstmal prinzipiell nichts. Ich habe leider so eine leichte Hassliebe zu Kate Bush.
So, und damit müssen wir leider den Podcast hier beenden. Das Mikrofon von Julia hat wohl irgendeinen Defekt, weil das, was sie gerade gesagt hat, kann nicht ihr Ernst sein.
Das ist leider schon mein Ernst und ich weiß, ich mache mir damit nie Freunde und es ist auch nicht so. Jetzt, ich muss da ganz kurz zu meiner Verteidigung sagen, ich habe nichts gegen Kate Bush und ich wirklich wertschätze ihren musikalischen Impact und all das, was sie macht und wofür sie steht und die ist wirklich eine krasse Musikerin, auf jeden Fall. Ich will das überhaupt nicht in Frage stellen. Aber ich mag's einfach nicht so gern. Ich kann mir keine ganze Platte von Kate Bush anhören. Ich finde ihre Stimme anstrengend und es geht einfach nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich probiere es wirklich auch immer wieder, denn mein Mitbewohner ist, glaube ich, der größte Kate Bush-Fan, den es auf dieser Welt gibt. Und wirklich, ich setze mich regelmäßig immer wieder mit auseinander, aber es geht einfach nicht.
Kannst du bitte mal deinen Mitbewohner ans Mikro holen? Dann bist du im Prinzip Peter Gabriel näher, als du jetzt vielleicht vermutest, denn ursprünglich wollte er die Nummer als Duett mit Dolly Parton aufnehmen.
Hätte das mal gemacht, sag ich da nur. Dolly bin ich wieder am Start.
Aber er findet heute selbst, Kate Bush ist für das Lied einfach die bessere Wahl gewesen. Und das finde ich schon wirklich bezaubernd, wie diese zwei Stimmen sich da aneinander kuscheln. Und auch so die Message des Songs, so ja, auch wenn man mal gescheitert ist, weitermachen, don't give up.
Und auch nicht nur sich die Stimmen aneinander kuscheln, sondern auch im Video dann. Das Video besteht ja wirklich daraus, wie sie sich 6 Minuten lang einfach in den Armen liegen und kuscheln und die Kamera fährt immer wieder um sie rum und einer nach dem anderen singt halt immer und sie kuscheln und kuscheln und kuscheln. Fand ich auch sehr erheiternd.
Und die Sonne geht auf und unter und der Mond geht auf und unter.
Aber auch mehr so ein Ich-supporte-meinen-besten-Freund-Song, oder? Also ich persönlich habe irgendwie den Text jetzt so für mich interpretiert, so, ja, don't give up und da ist immer jemand an deiner Seite und alle, die dich lieben, unterstützen dich, so nach dem Motto irgendwie. Ja, war für mich jetzt auch nicht so der Liebeserklärungssong, sondern halt mehr so ein Ich-supporte-meinen-Friend-Song irgendwie.
Ich würde dieses Kapitel gerne abschließen mit Don't give up, hör dir Kate Bush an, irgendwann wirst auch du sie lieben.
Ich probier's weiter. Ich weiß ja, was ich da auch eigentlich empfinden sollte. Deswegen, ich give nicht ab, keine Angst. Aber jetzt kommt wieder was, da bin ich wieder voll am Start. Caravan of Love.
Von Isley Jasper Isley. Ein Teil der Isley Brothers. Jetzt bin ich mal gespannt. Glaubst du, das ist das Original oder glaubst du, das ist eine Coverversion?
Ich dachte jetzt, es wäre das Original. Ich kannte nämlich die Version jetzt nicht. Ich kannte, glaube ich, nur diese The House Martins Version. Den liebe ich total, finde ich super schön. Und ich war jetzt auch ganz positiv überrascht wegen dieser Version. Aber erzähl doch erstmal, ist das jetzt das Original?
Genau, das ist das Original.
Siehst du
tatsächlich
mal.
War da nur circa ein Jahr zwischen den zwei Versionen. Die deutlich erfolgreichere ist eben die A Cappella-Variante von The House Martins. Als Kind dachte ich, das sei andersrum. Weil, jetzt sind wir mal ehrlich, bei der Isley Jasper Isley-Version, das sind Soul-Legenden, das steht außer Frage. Aber diese Synthi-Sounds sind schon sehr cheesy.
Ja, cheesy ist es auf jeden Fall, aber ich finde, der ganze Song ist auch sehr cheesy. Auch das Video dazu wieder. Kommt alle her und macht mit und der Caravan of Love und voll schön. Das ist aber so voll inklusiv irgendwie so. Kommt alle zusammen, lasst uns die Liebe feiern. Toll. Cheesy, aber toll.
Und don't give up. Ich möchte aber trotzdem an dieser Stelle unterstreichen, ich bin Team House Martins. Also da finde ich die Coverversion wirklich besser als das Original. Und überhaupt muss ich auch noch mal gucken, dass wir das Lebenswerk von The House Martins und später von The Beautiful South noch ausführlichst hier mal in dieser Podcast-Serie abfeiern.
Als nächstes haben wir Billy Joel mit Honesty.
Das kennst du wahrscheinlich von Beyoncé.
Ja, krass. Ja, tatsächlich finde ich, gibt mir dieser Song jetzt hier von Billy Joel nicht so richtig was. Ein Song über Ehrlichkeit, wunderbar. Ich hatte so einen leichten Laboom-Vibe. Und mehr habe ich dazu leider nicht zu sagen, weil ich fand ihn so ein bisschen überflüssig.
So, dann werden wir mal dafür sorgen, dass Billy Joel und Kate Bush ein Duett aufnehmen, das sie dann dir widmen.
Moment, ich habe nichts gegen Billy Joel. Ich fand nur den Song jetzt einfach nicht so richtig, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen einfach.
Er ist ein großer Singer-Songwriter. Seit 1993 macht er keine Pop-Alben mehr. Ein Klassikalbum gab es noch. Aber er liefert natürlich gefeierte Live-Auftritte ab.
Mhm,
und
ja.
Ich mag einfach seine Art, wie er Geschichten erzählt. Also mir fällt kein schlechter Song von Billy Joel ein.
Verstehe ich. Ich finde den auch nicht schlecht. Ich finde einfach nur, dass er mir jetzt ja nicht ganz so viel gegeben hat wie andere Songs auf dieser Platte. Aber das stimmt, mit dem Geschichten erzählen hast du einen Punkt. Finde ich auch.
Ich merke schon, der Kuschelrock, der birgt bei uns viel Streitpotenzial. Sehr so Kissenschlachtrock.
Ja, aber ich habe ja von am Anfang auch schon erwähnt, ich meine, wir sind jetzt hier gerade auf der wievielten Seite jetzt schon? Es waren schon sehr, sehr
Seite
viele.
Seite 5.
Auf der fünften, genau. Es waren schon sehr, sehr viele Songs und ich bin langsam so ein bisschen, okay, ich will wieder einen Disco-Song oder so.
Naja, dann nähern wir uns dem doch jetzt so langsam mit City Lights von William Pitt, der möchte gern Brian Ferry. Ein Dressman, der halt auch mal gesungen hat und für 1,5 Hits hat es dann auch gereicht. Weil nur mal ein bisschen Pomade ins Haar und heißer vor sich hin krächzen, das macht halt noch keinen Weltstar.
Ja, auch ein merkwürdiger Song irgendwie. Habe ich mir auch so ein bisschen gefragt, was der mir jetzt sagen will, auch so von der Message her. Das Video ist auch super creepy. Es gibt da ganze Zeit lang so eine Szene, wo er immer wieder so im Schatten verschwindet und dann leuchtet wieder so ein blaues Licht auf sein Gesicht und er hat einen sehr, sehr creepy Gesichtsausdruck. Also ich würde mich von ihm gestalkt fühlen, bildlich gesehen. Ja, und sie läuft halt irgendwie so durch die Gegend und macht Hard Party. Am Ende hat sie noch so ein Plattencover in der Hand und läuft damit durch die Straße. Weiß ich jetzt nicht. Hab die Message nicht gecheckt.
Es ist eben eine ganz geschickt dahin produzierte Nummer. Viele Zutaten, die 1987 eben super funktioniert haben in den Charts.
Ah.
Genau der Sound und die Basslinie, die ist gut geklaut bei Don't Look Any Further von Dennis Edwards. Und dann schickst du halt noch das Model in ein paar Fernsehsendungen und schon läuft's.
Schon läuft's. Der nächste Song auf Kuschelrock, Seite 5. Ben E. King mit Stand By Me. Und das passt da doch jetzt auch wunderbar hin, finde ich. Also Stand By Me, toller Song. Wir hatten Stand By Me tatsächlich schon mal. War es bei Bravo The Hits 98, glaube ich. Und zwar aber von For The Cause, genau. Im Original natürlich ein noch viel schönerer Song. Tolle Nummer. Ich verweise noch mal auf die Hochzeit von Meghan und Harry. Wie dieser Gospelchor Stand By Me singt, hat mich zu Tränen gerührt. Tolles Teil.
Genau, da war es die Version von For The Cause. Ja, Cooler Groove war eben 1961 ein Hit und zu der Zeit, als Kuschelrock rauskam, 1987 wieder ganz vorne mit dabei, wegen der Jeans-Werbung, aber auch und vor allem wegen des Films Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers, den ich dir befohlen habe, sollst du endlich mal gucken. Du hast es wahrscheinlich wieder nicht gemacht. Dafür wirst du dann mit einer Kate Bush-Platte bestraft.
Um Gottes Willen, das nimmt Ausmaße an hier langsam.
Aber Stand By Me, auf jeden Fall eine ganz liebevolle Coming-of-Age-Geschichte. Und bei diesem Oldie-Revival, von dem ich jetzt schon immer wieder erzählt habe, war Ben E. King damals besonders erfolgreich, auch besonders aktiv. Also der ist da dann immer noch auf Tour gegangen und hat neue Alben gemacht.
Und jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingssongs, die jemals geschrieben wurden. Don't Dream It's Over von Crowded House.
Oh, da versöhnen wir uns wieder. Toll und zeitlos.
Ich glaube auch, das ist ein Song, der ist generationenübergreifend, mag den, glaube ich, jeder. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der diesen Song nicht mag. Und ich glaube, der wird uns alle noch überleben. Der funktioniert einfach immer und überall. Da werden wir nochmal versöhnlich, Björn. Schön, ne?
Aber nur in der Version von Crowded House. Es gibt eine Coverversion von Paul Young, die finde ich ganz furchtbar. So richtig seelenlos im Vergleich zum Original.
Bin ich bei dir, die kenne ich auch, ja.
Ich finde ja sowieso fast alles uneingeschränkt toll, was Neil Finn und seine Kollegen da machen. Also Crowded House sind jetzt nicht ganz so hoch im Lieblingsband-Ranking wie die vorhin erwähnten House Martins und Beautiful South. Aber trotzdem perfekter Pop, immer super eingängig, die Texte auch oft sehr schlau und ich freue mich immer wieder, wenn ich mal was Neues von denen mitkriege. Und siehe da, tatsächlich gibt es bald ein neues Album und wenn es Corona zulässt, dann gehen die auch nochmal richtig gut auf Tour.
Die hören wir uns dann zusammen an, würde ich sagen, Björn, und gehen zusammen aufs Konzert. Das wäre doch was.
Und versöhnen uns da. Don't give up, Julia, don't give
Yay.
Up. Es gibt immer ein bisschen Verwirrung. Sind Crowded House jetzt eine australische Band oder aus Neuseeland? Ich würde das jetzt mal nerdtechnisch so aufdröseln. Also Neil Finn ist in Neuseeland geboren, aber die Band hat sich in Australien gegründet. Also gilt beides.
Das ist aber auch sehr versöhnlich von dir, Björn. Führst du sie alle zusammen, die ganzen Leute, die streiten darüber. Ist doch toll.
Da gab es schon Blut beim Pubquiz.
Jetzt kommt der ultimative Love-Song, würde ich sagen. Everlasting Love von The Love Affair.
Und welche Version von Everlasting Love kennst du jetzt?
Ich kenne tatsächlich die, weil Bridget Jones am Rande des Wahnsinns mal wieder. Auch eine häufige Filmrezension von mir. Hat mich musikalisch offensichtlich ein bisschen geprägt.
Aber wenigstens den Film hat sie gesehen.
Jetzt ist auch mal gut. Ich habe eine Menge Filme gesehen. So. Klare, direkte Liebeserklärung auf die Fresse, würde ich sagen. Das ist doch mal was, was definitiv auf diese Platte gehört.
Da gibt es sehr, sehr viele Coverversionen. Als Kuschelrock eben rausgekommen ist, war das gerade ein Hit von Sandra. Die hat sich auch auf diese Version bezogen. Das eigentliche Original ist ein Soul-Song von Robert Knight. Da hat aber dann wohl der Texter noch mal ein bisschen was umgestellt und dann gab es da recht schnell diese Mega-Hit-Version von The Love Affair. Und dann noch diverse andere Coverversuche in den 70ern und 80ern und in den 90ern von Worlds Apart, kann ich mich ganz dunkel erinnern, für die Boygroup-Fans unter uns.
Weil alles wurde auch mal von irgendeiner Boyband gecovert, vor allen Dingen, wenn es mit Love zu tun hat.
Dann drehe ich mal wieder um. Seite 6 ist jetzt dran.
Ui, schon Seite 6. Letzte Seite!
Ja, schnell noch einen Kaffee und dann hältst du das gut durch.
Auf geht's.
Seite 6 fängt ja genauso an wie der Film Guardians of the Galaxy mit I'm Not in Love von 10cc. Und das war eben auch 1987 gerade wieder ein aktueller Hit in einer Coverversion von Johnny Logan.
Ja, ich sag nur I'm Not in Love auf Kuschelrock. Enough said.
Also ich habe ja 10cc schon beim Party Powerpack gelobhudelt. Weil es eben eine Band ist, die aus Leuten besteht. Jeder für sich ist da nochmal auf einem anderen Gebiet sehr erfolgreich als Musiker, als Produzent. Godly and Cream auch als Videoclip-Regisseure. Die haben übrigens auch Don't Give Up von Kate Bush und Peter Gabriel gedreht.
Ich weiß, ist ein Meisterwerk. Ich glaube, nur aufgrund dieses Songs, das meine ich mal in irgendeinem Pub-Quiz gehört zu haben, vielleicht verwechsel ich das jetzt auch, korrigiere mich, wenn ich gleich falsch liege. Nur aufgrund dieses Songs wurde, glaube ich, mal der Vertrag quasi von denen von einem anderen Label aufgekauft dann. Also ich glaube, nur so kam es quasi zum Vertragswechsel, weil alle gesagt haben, das ist jetzt das krasse Meisterwerk. Aber ich finde es ehrlich gesagt eher ein Einschlafsong. Sorry, Björn. Und Björn, so fange ich da jetzt an, meine Güte.
Und es ist schon ein schöner Song, wenn der, wie der sich langsam aufbaut, da ist viel drin, natürlich wahrscheinlich morgens früh um 6 zum Aufwachen nicht unbedingt die richtige Nummer, aber es ist einfach schon ein extrem gutes Stück Popmusik. Und auch die Entstehungsgeschichte ist hier relativ cool, weil da waren also diese Top-Musiker und diese Top-Produzenten zusammen und haben da irgendwie was rumgebastelt mit einem Not in Love, und zwar als Bossa Nova-Melodie. Und das fanden die dann irgendwie relativ blöd, haben das gelöscht. Aber dann haben die festgestellt, okay, die ganze Studio-Crew rennt hier rum und pfeift die Melodie von I'm Not In Love vor sich hin. Das muss ein Hit sein. Dann haben sie es eben doch nochmal aus dem Müll gezogen und in dieser neuen Version dann aufgenommen. Und auch noch süß ist die Frauenstimme, die dann so haucht. Big boys don't cry. Das ist einfach die Sekretärin aus dem Tonstudio, die hat eben mal kurz den Kopf zur Tür reingesteckt und geflüstert, Entschuldigung, da ist ein Anruf für euch. Und das fanden die so klasse, dass sie gesagt haben, ach, sowas können wir noch gut gebrauchen für den Song. Also nochmal ganz wichtig für die bösen Kommentare bei Facebook, Insta, Twitter. Bitte Julia ansprechen, nicht mich. Ich bin hier der Gute.
Hä? Ja, nein, alles in Ordnung. Natürlich krass erfolgreicher Song. Vielleicht liegt es auch, wie gesagt, an meiner Mut. Jetzt so nähern wir uns ja langsam dem Ende des Kuschelrocks und ich war echt so ein bisschen am Wegpennen bei dem Song. Ja, dann gehen wir mal ganz schnell weiter, würde ich sagen, am besten einfach. For You Only von Alison Moyet.
Sowas wie die Adele der 80er, Alison Moyet. Tolle Soul-Stimme. Und auch in verschiedenen Stilrichtungen zu Hause. Hat angefangen bei dem Projekt Yazoo, also so Elektropop und dann eben dieser 80er Jahre Edelpop, da ist es wieder mein neues Lieblingswort. Anfang der 90er hat sie ein total tolles Indie-Album gemacht, das hieß Hoodoo, ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten, die außer mir keiner hören mag, aber vielleicht finde ich hier eben in diesem Internet Gleichgesinnte, war seiner Zeit wohl ein bisschen voraus, weil 3 Jahre später hätte sie das als Britpop gut verkaufen können. Habe sie auch vor 2 Jahren live gesehen im Vorprogramm von Tears for Fears. Und das war eben nur so ein Vorprogrammauftritt mit 5, 6 Songs. Aber ich stand dann wirklich da und dachte mir, ja, mehr davon. Toll. So eine schöne Stimme.
Was ich hier ganz toll finde bei diesem Song, ist, dass da mal ein recht prägnantes Saxophon dabei ist. Was ja eigentlich total passt so irgendwie zu, also softer Kuschelmusik. So, weißt du, was ich meine? Jetzt nicht unbedingt rockig, ja, ja. Aber keine Ahnung, hat mich irgendwie abgeholt dann mal.
Aber schön, dass dir das jetzt auffällt auf der letzten Seite Kuschelrock, weil das ist natürlich, erinnere dich an Victor Laszlo und Breathless, das ist natürlich so das Standardinstrument. Wir kommen vielleicht auch gleich noch bei Sade dazu. Hier, ja, 80er Jahre Schmusi-Busi, hier da das Careless Whisper Porno-Saxophon raus und dann passt ja. Das.
Total, aber hier ist es mir irgendwie einfach positiv aufgefallen in dem Song. Ich fand das irgendwie, ja, ich finde das allgemein einen coolen Song. Ist positiv herausgestochen.
For You Only war tatsächlich der größte Hit von Alice Moyet in Deutschland. Im UK war das gar keine Single. Es war aus dem Album Alf. Und das war damals eben noch kein pelziger Außerirdischer mit großer Nase, sondern der Spitzname von Alice Moyet. War das deine Alf-Imitation?
Ganz genau. Als nächstes haben wir Richie Valens mit Donna. Kannte ich gar nicht, den Song. Fand ich aber einen sehr coolen 50s-Vibe so. Hat mich auch wieder so ein bisschen wachgerüttelt irgendwie. Und so ein klassischer Engtanzen-Song irgendwie. Oder ich stelle mir so lauter Mädels, junge Mädels in pastellfarbenen Petticoat-Kleidern, die so hin und her wippen mit ihrem Spusi. Fand ich süß.
Also ich bin hier zwar der Ältere, aber die 50er Jahre habe ich tatsächlich nicht live miterlebt. Ich vermute mal, du hast recht. Richie Valens, natürlich tragische Geschichte. Er war eines der Opfer am The Day the Music Died. Also der 3. Februar 1959, da kam er mit seinen Musikerkollegen Buddy Holly und The Big Bopper bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Und 1987, gerade zur Zeit des Kuschelrocks, war gerade der Film über sein Leben im Kino. La Bamba ist dann auch wieder zum Hit geworden. Und da hat dann auch Donner ganz gut gepasst. Erst recht auf Kuschelrock.
Und es ist ja auch eine Liebeserklärung. Donner an sein Highschool-Sweetheart, die hieß eben Donner.
Und dann ist jetzt Abklatschen bei der Engtanzparty. Donner geht und Carrie kommt. Carrie von Europe.
Für mich hat irgendwie Carrie immer so einen negativen, total out of context, aber so einen negativen Konnotation, weil ich dabei immer an Carrie auf dem Abschlussball mit Schweineblut denken muss, leider. Was natürlich damit gar nichts zu tun hat, aber ich habe bei diesem Namen einfach immer sofort diese Assoziation.
Du warst bei dem Horrorfilm Stephen King. Ich war jetzt bei Carrie Bradshaw Sex in the City, deswegen.
Yeah, I know.
Aber Carrie lässt sich an diesem Song halt so schön lang ziehen, der Name. Ne? So, Carrie, das sind ja irgendwie locker 3 Liedzeilen. Das ist ein kleiner Tipp an die Nachwuchsmusiker, die uns hören. Einfach mal einen Namen über 1 Minute ziehen und schon ist der Song so gut wie fertig.
Und da sind wir jetzt aber auch mal wieder ein bisschen bei Kuschelrock, ne? Also jetzt wird es halt auch mal wieder ein bisschen gitarriger. Das finde ich auch endnice irgendwie. Classy.
Denn jede Rockband braucht ja auch eine Ballade. Europe waren eben auch 1986, 87 gerade ganz groß. Also The Final Countdown war der große Hit, dann der kleine Rock the Night und dann eben die Muss-Ballade, die jede Rockband einfach braucht, damit man das Feuerzeug im Konzert schwenken kann.
Auch immer ein tolles Bild.
Du hast ja die Frisur von Europe heute noch. Nur von Natur aus und mit deutlich weniger Haarpflegeprodukten für die langen Locken.
Wenn du wüsstest, was ich an Haarpflegeprodukten habe, Björn.
Europe und Bon Jovi, das waren ja so die direkten Konkurrenten, die haben ja auch schon mal zugegeben, dass sie wohl am Ozonloch zum großen Teil Mitschuld tragen, weil die einfach sich alles in die Haare geballert haben, was nur so...
Alles, damit die Frise sitzt halt, ne?
Aber das ist bei dir trotzdem noch viel Natur oder hast du deine Frisur von... Joey Tempest von Europe abgekauft.
Na, das ist natürlich alles Natur, aber schöne Locken brauchen Pflege. So.
Kannst du auch gut headbangen.
Das stimmt. Ich bin ziemlich gut im Headbang tatsächlich.
Ja, aber beim Kuschelrock sind natürlich andere Qualitäten gefragt.
Wie zum Beispiel eine wunderbare Stimme, womit wir zu Joe Cocker kommen. Und zwar Don't You Love Me Anymore. Ja, das ist halt irgendwie so die krasseste Stimme ever, oder? Joe Cocker hört man überall raus und es ist, glaube ich, auch egal, der könnte auch alle meine Entchen singen und ich würde 2 Jahre, glaube ich, mit der Stimme. Einfach toller Typ.
Ja, wobei, Also das ist so wie bei Tina Turner. Natürlich ein Mensch, der mit einer ganz tollen Stimme gesegnet ist und da kann er viel mitmachen. Aber es steht und fällt schon auch ein bisschen mit dem Songmaterial, das er bekommt. Denn er ist eben selber kein Songschreiber. Und in dem Fall ging es eben gut, weil das war das Dream Team, Diane Warren und Albert Hammond, die vor allem in den 80ern ganz viele Hits für verschiedene Künstler geschrieben haben. Und da merkst du, okay, das ist vom Song her schon eine gewisse Qualität, auch von der Produktion auf der Höhe der Zeit. Und ich fand dann eben auch den 80er Jahre Joe Cocker voll okay. In den 90ern hat er mich dann genervt, weil er eben, wie ich finde, mit seiner Stimme fast schon geschludert hat. Ja? Also er hat dann halt wirklich so Coverversionen gemacht, wo du sagst, ja, den Song gibt's schon 5-mal und 5-mal besser, dann musst du nicht auch noch herkommen. Also One von U2 hatte halt Johnny Cash auch gecovert und damit ist der Song eigentlich wirklich perfekt erzählt. Dann brauche ich nicht noch eine Version von Joe Cocker. Genauso wie First We Take Manhattan von Leonard Cohen. Und auch, man merkt dann auch so richtig, er hatte überhaupt keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Wenn man ihn in einem Interview gefragt hat, warum denn der Song, gibt es da eine besondere Verbindung? Ja, nö, weiß auch nicht, hat halt mein Manager gesagt, soll ich machen.
Ja, okay, harsch.
Oder ganz schlimm auch Could You Be Loved von Bob Marley. Da lässt er dann auch im Video, glaube ich, noch so ein paar junge Mädels um sich rumhüpfen und das sieht echt so aus wie im falschen Film. Wo ich sage, schade, weil natürlich das Lebenswerk von Joe Cocker hat auch noch genug, wo man sagen kann, ja, großartige Stimme und ja, so Songs wie Don't You Love Me Anymore, die sind halt auch wirklich einfach eine gute Bühne für ihn, diese Stimme auszustellen.
Ja, das stimmt schon, da hast du recht, das ist dann natürlich schade, aber nichtsdestotrotz wertschätze ich diese Stimme sehr einfach und ich mag die super gern, aber ist auch wieder eine kleine Papa-Assoziation, weil mein Papa immer Riesenfan war, habe ich auch ganz, ganz früh so diesen Artist irgendwie so mit der Muttermilch aufgesogen, ganz, ganz viele Kindheitserinnerungen auch daran, deswegen glaube ich, hat er bei mir so einen Softspot, aber gebe ich dir recht, es ist schade.
Ja, da liegt die Überleitung natürlich da, du sagst schade, der nächste Song ist von Shadi, da hätten jetzt herkömmliche Radiomoderatoren wer weiß, was für Wortspiele gemacht.
Aber so sind wir natürlich nicht. Niemals.
Auf keinen Fall. Never as good as the first time. Sade ist im Prinzip ja Kuschelrock, bevor es Kuschelrock gab. Wenn man eben nach Ende der 6 Plattenseiten immer noch im Schlafzimmer war, dann hat man eine Sade-LP aufgelegt. Diamond Life meistens. Schon toll, also die Stimme, die Stimmung, die dieser Sound macht. Als Teenie, bin ich ehrlich, konnte ich damit überhaupt nichts anfangen. Aber das ist wirklich so Musik, die ich so nach und nach lieben gelernt habe.
Verstehe ich. Also ich persönlich kannte den Song jetzt nicht, kannte aber natürlich Sade, natürlich aber von Smooth Operator, den ich aber schon immer echt gern mochte, aber auch im Laufe der Jahre witzigerweise mehr schätzen gelernt habe nochmal. Also ich war jetzt nie so der krasse Fan von diesem Song. Das kam auch erst so in den letzten Jahren, ich würde so sagen in den letzten 5, 6 Jahren vielleicht. Aber ich war früher auch kein sonderlich großer Jazz-Fan und das hat natürlich schon einen speziellen jazzigen Vibe so immer, ne?
Das, was man bei diesem Kuschelrock so schön raushört, Sade hat was vorgemacht, oder man muss ja sagen, Sade haben was vorgemacht, denn es ist ja eine ganze Band. Und diese Victor Laszlos und William Pitts dieser Welt, die machen halt die Kopie. Also schon auch so ein bisschen dieser leicht angejazzte Sound, aber halt doch deutlich synthetischer, mit weniger Liebe als bei Sade.
Mhm, ja, voll. Und was ich nochmal lobend erwähnen muss an dieser Stelle, ich muss nochmal ganz kurz auf das Musikvideo zu sprechen kommen. Und endlich sitzt da mal eine Frau auf einem Pferd und reitet auch irgendwie so durch so eine halbe Wüste, manchmal nicht so ganz Wüste. Das ist doch auch so ein klassisches Kuschelrockbild, finde ich. Und jetzt haben wir es endlich, ganz zum Ende nochmal.
Darf ich noch was zu Sade sagen?
Natürlich, auf jeden Fall.
Weil sie macht wirklich immer so 10 Jahre Pause zwischen den Alben. Das bisher letzte ist 2010 erschienen. Jetzt ist wieder eins in der Mache, das hoffentlich bald kommt. Und das musst du auch erstmal schaffen, dass du wirklich 10 Jahre komplett weg bist von der Bildfläche und dann kommst du wieder und dann gibt's wieder Leute, die sich so sehr freuen, dass du wieder da bist und das Ding auf Platz 1 kaufen.
Läuft, ne? Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Song von Kuschelrock 1. Wer hätte es gedacht? Und was kommt da zum Schluss? Wie in jeder guten Love Story, Happy Ending.
Das ist durchaus auch mein Humor, am Schluss von Kuschelrock einfach mal Happy Ending setzen.
Zack, haben sie einfach so gemacht. Klasse.
Joe Jackson, auch ein großartiger Künstler. Auch hier ist das komplette Lebenswerk empfehlenswert. Also das nächste verregnete Wochenende kann man wirklich stundenlang mit wunderschöner Musik von Joe Jackson verbringen. So in den 80ern ein bisschen mit hochgekommen. Ich würde sagen, Leute, die Elvis Costello gehört haben, haben auch Joe Jackson gehört. Also ja, so ein intellektueller Singer, Songwriter, Pop, schon auch oft sehr jazzig. Sehr vielseitig, hat verschiedene Soundwelten ausprobiert.
Manchmal auch so ein bisschen soulig.
Ja, der bekannteste Song von ihm ist Stepping Out. Aber das war jetzt wirklich nochmal am Schluss so eine Entdeckung. Oh ja, Joe Jackson, da könnte ich auch nochmal die Alben rausziehen. Da habe ich immer viel Spaß mit.
Voll, und ich finde es auch ganz cool, dass zum Abschluss jetzt eigentlich halt nicht so ein klassischer Kuschelrock-Song kommt oder so ein verschmuster Song oder so ein Dreamy-Song, sondern halt echt so ein bisschen so ein Abtempo-Pop auf einmal. So ein Boy-Meets-Girl-Ding irgendwie. Fand ich irgendwie super cute. Und aber ganz klassisch auch wieder tolles Saxophon.
Also wir halten mal fest, wärst du 1987 schon auf der Welt gewesen und hättest du zu Weihnachten die Dreifach-LP Kuschelrock geschenkt bekommen, hättest du wahrscheinlich eine Leerkassette genommen und einfach dir deine 5 Lieblingssongs von den 3 LPs überspielt?
Vermutlich hätte ich genau das gemacht. Vergleichbar dazu habe ich mir tatsächlich, du wirst lachen, aber direkt Happy Ending in meine Spotify-Lieblingssongs-Playlist reingekloppt.
Oh, das ist ja wirklich ein Happy End. Und was waren denn jetzt deine Favoriten auf der Kuschelrock?
Ui, ganz schwierig. Da waren schon viele dabei. Ich meine, es waren ja viele Songs. Wie gesagt, ich bin immer bei Janet dabei. Ich bin immer bei Tina dabei. Ich fand auch die Genesis-Sachen toll. Lieber die mit Phil Collins vielleicht so irgendwie. Waren viele tolle Teile dabei. Ist jetzt auch nicht so. Es sind halt auch einfach echt viele Songs. Man kann ja nicht alles mögen, Björn.
Ich bin jetzt schon froh, dass ich dich auf Joe Jackson gebracht habe. Und das mit Kate Bush. Das verspreche ich hier vor der ganzen Internetgemeinde. Das kriegen wir schon auch noch irgendwie hin.
Challenge accepted.
Dann suche ich jetzt den nächsten schönen Sampler für die nächste Woche raus und du gehst jetzt bitte endlich mal Stand By Me gucken.
Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter und abonniert Sampler Stories auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Mixcloud.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.